D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Es hat keine zwei Jahrzehnte gedauert, seit sich das Internet als ein Massenprodukt durchgesetzt hat, ohne dass Familien wie Berufstätige heute fast gar nicht mehr auskommen können. Ähnlich dem Prinzip bei anderen Revolutionen, dem Rad, dem Auto, dem Buch beispielsweise. Inwieweit ist es Segen, inwieweit Fluch? Damit befassen sich jetzt gleich im Hörsaal Professor Hans-Joachim Bungertz, Informatiker von der Technischen Universität München, und Professor Armin Nasehi, Soziologe von der Ludwig-Maximilians-Universität, ebenfalls in München. Die beiden tauschen ihre Erfahrungswerte in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften aus, geführt durch den Moderator der Veranstaltung Johann Schlömann aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Die Akademie führt auch in diesem Jahr ihre Reihe Grenzfragen durch, gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Diesmal steht die schöne digitale Welt mit ihren Chancen und Grenzen im Fokus von Natur- und Geisteswissenschaftlern, die solche Fragen interdisziplinär vor Publikum behandeln. Der Titel der Auftaktveranstaltung vom 11. Januar dieses Jahres lautet Always On, das mobile Internet als Vision und Albtraum.
Wir werden heute Abend über das Internet sprechen. Wir werden aber in besonderer Weise über die Ausdehnung des Internets in den Raum sprechen, also das Internet unterwegs, das mobile Internet und inwieweit das die Gesellschaft verändert. Im Internet selbst kursiert ein Bild. Ob es echt ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist oft im Internet so, dass das nicht so wichtig ist, ob das Bild echt ist. Auf diesem Bild ist ein Straßenschild aus Kanada zu sehen. Und auf diesem Straßenschild werden Fußgänger gewarnt, sie sollten bitte auf den Straßenverkehr achten beim Überqueren der Straße, anstatt auf ihr Smartphone zu schauen und dort Facebook-Nachrichten anzugucken oder sonstige Dinge, aus Gründen der Verkehrssicherheit. Auch für die Straßenverkehrsordnung ist das mobile Internet offenbar ein ernsthaftes Problem geworden. Und diese Episode oder diese Anekdote erinnert netterweise an eine berühmte Anekdote aus dem Anfang des abendländischen Wissens. Das ist nämlich die Anekdote über praktisch den Anfang der Philosophie bei Thales, wie Thales eben auch als sozusagen Hans Kuck in die Luft immer an Himmelsgestirne und die Deutung der Welt denkend in einen Brunnen fällt und eine etwas lebensnähere Mark Thales dann ermahnen muss und sagen muss, ja, typisch, so ist es eben, wenn man die Dinge, die direkt vor einem liegen, nicht sieht und ja, fernen Gedankenwelten oder in diesem Fall der Analogie eben fernen Netzwelten anhängt. Also man sieht, es gibt eine Verbindung zu Nähe- und Distanzfragen, die lange in die Geistesgeschichte zurückgehen, aber irgendwie werden auch die Verkehrsregeln der Gesellschaft durch das neuerdings mobile Internet verändert. Es ist jetzt so, dass wir ganz grob seit 15 Jahren das Internet als Massenerscheinung haben und ganz grob seit 3 bis 5 Jahren das Internet mitgenommen wird. Ich freue mich sehr, mit 2 ausgewiesenen Experten aus verschiedenen Wissenskulturen oder Wissenschaftskulturen heute Abend darüber reden zu können. Zu meiner Rechten auf dieser Seite begrüße ich Armin Nasehi. Er ist seit 1998 Professor für Soziologie an der LMU in München. Sein letztes ganz, ganz druckfrisches Buch heißt Gesellschaft der Gegenwarten, Studien zur Theorie der modernen Gesellschaft Römisch II. Also man sieht, es ist nicht sein erstes Buch. Im Gegenteil, er hat als einer der profiliertesten Soziologen des Landes eine große Reihe von Publikationen vorgelegt. Das Spektrum wird etwa dadurch ausgedrückt, dass im letzten Jahr ein Buch vorgelegt wurde, was eben nicht diesen ganz strengen theoretischen Charakter hat, sondern soziologische Stories, so hieß der Untertitel des Buches, enthielt. Der Titel hieß Mit dem Taxi durch die Gesellschaft. Im Jahr 2006 legte er das Buch Der soziologische Diskurs der Moderne vor. Seine Schwerpunkte sind die soziologische Systemtheorie und die empirische Erforschung von diesem und jenem, von ethischen Entscheidungen, von Organisationsformen und ähnlichem mehr. Er wurde, das muss hier in dem akademischen Kontext natürlich erwähnt werden, 1992 promoviert in Münster über das Thema die Zeit der Gesellschaft. Und 1994 hat er sich habilitiert mit einer Studie über die Deportation in sowjetische Zwangsarbeitslager. Diverse Aufsätze zeugen davon, was er alles so treibt, und auch publizistische Interventionen von Armin Nasehi zu Gesellschaftsfragen, aktuellen Gesellschaftsfragen, fehlen nicht. Auf der anderen Seite begrüßen wir Herrn Hans-Joachim Bungartz. Er ist seit 2005 Professor für Informatik mit dem Schwerpunkt auf dem wissenschaftlichen Rechnen. Er kommt also, wie überhaupt viele Informatiker, aus der Mathematik hier an der TU in München. Er ist auch maßgeblich beteiligt an dem Leibniz-Rechenzentrum. Er ist Direktor des Munich Center of Advanced Computing und seit 2006 ein großes Tier, hätte ich beinahe gesagt, bei der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also auf jeden Fall maßgeblich beteiligt dort an der Infrastruktur in Sachen Elektronisierung, Kommission für IT-Infrastruktur der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dort ist er Vorsitzender. Er ist breit engagiert in der Nachwuchsförderung, wurde 1992 promoviert an der TU München und 1998 eben da hat er sich habilitiert. Seine Schwerpunkte, ich habe versucht, das ihn gerade zu fragen, weil ich ja nun kein Mathematiker bin, was das eigentlich so genau ist. Und er hat mir gesagt, er sei Simulant in erster Linie. Simulant heißt also im ernsteren Sinne, dass mathematische Modellierung und Simulation ein ganz großer Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit ist. Auch dazu hat er zahlreiche maßgebliche Studien vorgelegt. Der Abend wird jetzt so ablaufen, dass die beiden Referenten jeweils ein kurzes Statement, ein kurzes Referat vortragen werden. Von da aus werden wir dann ungefähr eine Stunde hier auf dem Podium diskutieren. Wir beginnen mit Herrn Bungartz, bitteschön.
Nachdem ich jetzt hier die Rolle des Naturwissenschaftlers habe, füge ich mich natürlich auch in die. Lassen Sie mich beginnen mit zwei Bildern, ganz typische Bilder, wie sie heutzutage in unserem Alltagsgeschehen in der Wissenschaft auftreten. Da fällt mir zum Ersten gleich ein, dass Sie ein sehr untypisches Publikum sind. Normalerweise müsste jetzt mindestens jeder Zweite da sitzen mit einem aufgeklappten Notebook oder mit einem Laptop oder mit einem Smart irgendwas in der Hand und im positiven Falle irgendwas recherchieren zu dem, was wir hier sagen, meistens aber irgendwas völlig anderes tun. Das geht einem so auf Sitzungen, in Vorträgen, es geht einem so in Vorlesungen. Es ging mir jüngst in Dresden so in einer Promotion, wo der Erstgutachter während des Vortrags heftig seine E-Mails las. Das ist das erste, bisschen symptomatische Bild zu Always On. Das zweite Bild ist ein Wissenschaftler auf Dienstreisen, zur Tagung zum Beispiel, da ist natürlich das Büro immer mit dabei und ich habe mir das so angewöhnt, wenn man das nicht so machen möchte, wie gerade geschildert, muss man es abends oder nachts machen. Und dann liege ich also immer auf dem Hotelbett, auf den linken Ellbogen gestützt und mache die E-Mails. Ich habe mir damit eine Schleimbeutelentzündung eingehandelt und im November wurde der Schleimbeutel entfernt. Also das Always On hat ganz handhafte Auswirkungen. Zum Titel der Veranstaltung Vision, aus meiner Sicht stimmt der Begriff überhaupt nicht. Dafür ist es viel zu konkret und längst viel zu präsent. Albtraum in Teilen sicherlich ja. Viele von Ihnen werden mitgekriegt haben, diese neue VW-Betriebsvereinbarung, dass etwa 1100 Mitarbeiter in einem bestimmten Tarifvertrag in Zukunft jetzt außerhalb der Arbeitszeit keine E-Mails mehr bekommen dürfen, dienstliche. Und das wird dadurch sichergestellt, dass der BlackBerry-Server von 18.15 Uhr bis 7 Uhr jeden Tag abgeschaltet wird. So, Segnung oder Albtraum so ein bisschen ist ja so das, was man eigentlich oft bei Hochtechnologie als Diskussionsanstoß nimmt und wie so oft ist natürlich von beidem etwas, das Hosianna und das Kreuzige, denen liegt das sicherlich sehr eng beieinander. Ein Unterschied vielleicht zu anderen Hightech-Feldern ist die Unmittelbarkeit, die Breite und die Wucht, mit der uns das heute trifft und dass es eben auch wirklich das Leben, das Berufsleben, das Alltagsleben ziemlich komplett umkrempelt und nicht nur irgendwas besser verstehen hilft. Ich denke, man sollte ein paar verschiedene Dimensionen hier betrachten. Zunächst sicherlich die technische Dimension. Wir werden die flächendeckende Abdeckung bekommen im WLAN. Wir haben sie schon im Mobilfunk. Das ist auch relativ unaufwendig, wenn man es etwa mit einer Festnetzinfrastruktur vergleicht. Geht relativ schnell und billig. Und dann stellt sich immer so ein bisschen das übliche Räuber- und Gendarm-Szenario ein. Es wird immer mehr möglich. Die Bandbreiten gehen hoch. Sie können immer noch mehr Informationen holen. Aber auch Ihre Anforderungen, Ihre Ansprüche werden immer höher. Dann passiert das wie mit dem Brief. Ich habe immer gedacht, dass die Textverarbeitung dazu dienen sollte, dass das Briefschreiben schneller geht. Dem ist aber nicht so. Das Schreiben eines Briefes ist eine ziemliche Naturkonstante. Der Brief wird nur immer schöner und besser gelayoutet und hat einen tolleren Briefkopf und wird bunter und so. Aber letztendlich braucht man heute genauso lang zum Briefschreiben wie früher. Sicherheit ist ein Aspekt. Safety, Security, Privacy sicherlich in dem Always On ein technischer Aspekt. Und dann haben wir natürlich auch einen ganz raschen Aufwuchs an Diensten. Der Begriff der App, da sind sicherlich manche ganz hilfreich, andere gehören eher in den Bereich Dienste, die die Welt nicht braucht. Eine andere Dimension ist zu trennen zwischen Kommunikation und Information, also Kommunikation als reiner Medium, telefonieren, SMS verschicken, unsere Bundeskanzlerin macht es ja vor, E-Mail verschicken und auf der anderen Seite der ganze Informationsteil. Also ich stehe irgendwo und nutze das Internet, um mir jetzt hier einfach Informationen dazu zu besorgen. Dann gibt es die Dimension, wen betrifft es eigentlich, das Individuum, eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam arbeitet oder die gesamte Gesellschaft. Wenn es um das Individuum geht, ist sicherlich die Frage der Erreichbarkeit eine ganz zentrale. Erreichen können und erreicht werden können, ist das ein so hehres Ziel. Auch das Involviertsein, ist das so ein hehres Ziel. Wir haben jahrhundertelang auf das Delegieren hingearbeitet und jetzt gibt es meine Unlieblingsfunktion sozusagen bei der E-Mail ist das Reply to All, das schrecklich gern gedrückt wird und dann steht der Chef drauf und der Chefchef steht drauf und der Chefchefchef steht drauf und es hat am Schluss zur Folge, dass man eigentlich nie mehr, nirgendwo mehr komplett außen vor ist, was ja eigentlich doch mal der Sinn des Delegierens war. Eine Dimension ist sicher auch, wie wir das alles bewerten wollen. Kommt es uns auf Aktualität an? Kommt es uns auf Effizienz an? Kommt es uns auf Zuverlässigkeit an? Kommt es uns auf Tiefe der Information an? Charakteristisch ist, das steht ja schon auf diesem Leaflet drauf, sicherlich auch, dass alles ein bisschen verwischt. Reale Welten und virtuelle Welten verwischen, das ist einem nicht immer so ganz klar. Klassisches Rollendenken, Rollenbilder verwischen auch in der Kommunikation. Früher hat man immer so ein schönes Modell gehabt, Sender, Nachricht und Empfänger. Wer Sender und wer Empfänger ist, geht da völlig verloren. Auch wer letztendlich Provider und wer Nutzer von Informationen ist, geht verloren, jeder trägt ein bisschen bei und jeder zieht ein bisschen was raus. Nah und fern, Nationalstaaten, das geht alles verloren. Das Einzige, wo Sie es noch merken, ist, wenn Sie in Saudi-Arabien sind und Sie suchen die Homepage von Jack Daniels auf, dann sehen Sie da, dass Sie diese Seite nicht benutzen dürfen in Saudi-Arabien. Es verwischt auch völlig natürlich Dienst und Schnaps, also Arbeit und Privates. Das ist manchmal unendlich geschickt, weil man viele Zeitlücken, Zeitlöcher, die man hat, noch füllen kann. Das wird aber manchmal auch ziemlich auf gut Deutsch nervig. Was sind Konsequenzen? Da werden wir sicher nachher noch drüber reden. Nur ein paar Gedanken zum Abschluss hierzu noch. Worauf ich eigentlich schon seit längerer Zeit warte, ist, wann endlich der E-Mail-Overkill kommt. Ich habe öfters mal so eine halbe Stunde am Tag, wo ich nichts anderes mache als E-Mail und am Ende ist die Incoming-Box aber größer. Das heißt, es gelingt Ihnen nicht mehr durch hundertprozentige Konzentration auf nur das Lesen, Beantworten von E-Mails, diesen Berg kleiner zu machen, sondern der wird zusehends immer größer. Das passiert natürlich Gott sei Dank nicht nachts, aber wenn Sie das untertags machen, passiert das. Werden wir da unser Verhaltensmuster noch anpassen? Können wir das? Oder lohnt es sich vielleicht gar nicht, weil in 2 Jahren schon E-Mail 3.0 kommt und dann alles ganz anders wird? Was mich auch ein bisschen beunruhigt ist, ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, dass diese Entlastungsstrukturen zum Teil umgedreht werden. Wir haben über Jahrhunderte Sekretariate, Vorzimmer, Assistenten, Referenten, Telefonumlegen und solche Dinge entwickelt, um eben da so ein bisschen diese Pyramidenstruktur aufbauen zu können. Die digitale Welt macht es sehr oft alles zunichte. Bevor ich irgendeinen Brief diktiere, wenn ich mir den Text überlege, kann ich ihn auch gleich geschwind in Word reinhauen, dann habe ich den Brief selber geschrieben, mache keine Sekretärin mehr. Die DFG ist stolz darauf, dass sie ihr gesamtes Begutachtungsverfahren jetzt auf elektronisch umgestellt hat. Früher kam eine riesen Postmappe, wenn es was zu begutachten gibt, im Sekretariat an. Das hat das Sekretariat geordnet gesichtet. Ich habe was mitgenommen und am Ende hat das Sekretariat das Gutachten dann wieder eingetütelt und zurückgeschickt. Jetzt kriege ich eine E-Mail, dass irgendwo was eingestellt ist. Ich muss meine Kennung wieder suchen. Ich muss mich an mein Passwort erinnern. Ich gehe dann da rein. Ich finde schrecklich viele Dokumente. Ich muss navigieren. Das ist auch der Grund, warum ich es nicht einem Sekretariat übertragen kann. Dann könnte ich das Ausdrucken noch dem Sekretariat übertragen, aber wenn ich dann identifiziert habe, welche Dateien das sind, drücke ich auch noch gleich auf den Druckknopf, dann gehe ich zum Drucker, hole das und am Ende mache ich eigentlich alles selbst. Der Direktzugriff auf die Leute, ich meine nochmal, die Kanzlerin ist da ein schönes Vorbild, Früher war so ein Vorzimmer wirklich so ein Bollwerk, wo man nicht durchkam. Heute mit SMS, mit Handy, mit E-Mail kann man sich auch anders einstellen, aber wird eben sehr oft nicht gemacht. Kommen sie eben direkt dahin und das führt zu einem, ja, zu einem dramatischen Abfall an Zeit, den man für Dinge hat, manchmal auch für seriöse Dinge, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte. Vielleicht vorher genannt das Zuhören bei einem Formationsvortrag, wenn man selber da Erstbetreuer ist. Ja, damit möchte ich es für den Moment mal belassen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Bungertz. Herr Nasehi, bitteschön.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Eins habe ich schon gelernt, an diesem Abend aus Ludwig II. Wird Ludwig 2.0. Das ist doch eine tolle Transformation. Ja, die Stilisierung sozusagen, dass wir aus unterschiedlichen Fachkulturen kommen, wird immer schwieriger. Sie haben eigentlich ein soziologisches Statement gemacht. Leider fehlt mir die Kompetenz, jetzt ein technisches zu machen, aber ich werde ein paar technische Dinge vielleicht doch auch sagen. Zunächst einmal, wovon reden wir eigentlich, wenn wir vom Internet und vor allem vom mobilen Internet sprechen? Wir sprechen vor allem über eine Medienrevolution. Und es ist sehr interessant, wenn wir einen historischen Blick auf Medienrevolutionen haben, dass Medienrevolutionen sehr ähnlich immer stattgefunden haben. Was zurzeit tatsächlich anders ist, ist, dass die Medienrevolutionen sehr, sehr schnell nacheinander kommen. Also gerade wurde gesagt, seit 15 Jahren ist das Internet ein Massenphänomen und seit 3 bis 5 Jahren das Mobile. Und der Informatiker sagt uns, wer weiß, was in 3 Jahren ist. Also das sind natürlich sehr kurze Zyklen, aber trotzdem haben Medienrevolutionen immer etwas sowohl mit Technik als auch mit Kultur zu tun. An Medienrevolutionen kann man sehr schön sehen, dass Technik nichts anderes als Kultur ist. Techniken bringen Kultur hervor. Der Buchdruck hat nicht nur die Möglichkeit geschaffen, die Informationen zu distribuieren, sondern der Buchdruck hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass in einer Kultur Leser entstehen und auch Schreiber entstehen. Das Fernsehen versorgt uns mit der Idee, dass wenn von Angela Merkel die Rede ist, das war im Zusammenhang mit SMS gerade, wir im inneren Blick haben, wie die Person aussieht. Das ist ein Fernsehphänomen, das uns als Fernsehphänomen gar nicht mehr auftaucht. Also manche von uns haben sie vielleicht schon mal gesehen, aber es gibt viele Personen des öffentlichen Lebens, die nur dadurch Personen des öffentlichen Lebens sind, dass wir eine technische Infrastruktur haben, die uns eine Realität zeigt, die nur dadurch zur Realität wird, dass wir gar nicht merken, dass das medial vermittelt ist. Und so etwas Ähnliches empfinden wir auch beim Internet. Also ich rede noch nicht vom mobilen Internet. Das Internet ist inzwischen nicht mehr virtuelle Realität, sondern reale Realität, nämlich deshalb, weil dieses Internet uns mit Informationen versorgt, was übrigens schon ein falscher Satz ist, aber ich sage das mal, uns mit Informationen versorgt, die in der realen Welt eine ganz bedeutende Auswirkung haben. Wir können zum Beispiel im Internet selbst, und deshalb versorgt das Internet uns nicht mit Informationen, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, sondern wir versorgen uns selbst mit Informationen, weil wir selbst eine Linearität in ein nichtlineares System hineinbringen, dadurch, dass wir eben Lesen nur linear machen können, zeitlich. Wir können sozusagen innerhalb dieses Internets eine Realität erzeugen, die vorher niemand in dieser Form aufgebaut hat. Das ist vielleicht auch der tiefere Sinn, Entschuldigung, wenn ich das technisch sage, des Computers. Der Computer ist sozusagen ein Apparat, der Realitäten erzeugt aus Daten, die in den Daten vorher nicht drin waren, aber durch die Kombination und Rekombination dieser Daten etwas erzeugt, was zwar aus diesen Elementen besteht, was aber in diesen Elementen nicht drin war. Warum sage ich das so kompliziert? Das Gleiche gibt es auch in Büchern. Auch Bücher sind virtuelle Realität. Wenn Sie sich erinnern, wie vor 200 oder 300 Jahren über Bücher diskutiert wurde, hat man vor allem Frauen empfohlen, nicht so viele Romane zu lesen, vor allem Liebesromane, weil dort Männer vorkamen, die ganz anders waren als die, die im realen Leben stattgefunden haben. Und das ist nicht nur ein witziges Bonmot, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass die Erwartungen, die wir über kulturelle Phänomene haben, immer medial vermittelt sind. So, jetzt könnte ich weiterreden und sagen, es habe sich gar nichts verändert. Das ist natürlich nicht der Fall. Es hat sich Radikales verändert und gerade das mobile Internet ist ein Ausdruck einer sich verändernden Gesellschaft, nämlich einer Gesellschaft, die ich eine nervöse Netzwerkgesellschaft nennen möchte. Diese Gesellschaft ist erstens schneller geworden und zweitens hat sie, und deshalb ist sie auch schneller geworden, ein grundlegendes Problem. Das ist das sogenannte Synchronisationsproblem. Wir bringen heute sozialwissenschaftlichen Studierenden das Synchronisationsproblem am Beispiel der industriellen Produktion bei. Wie unterscheidet sich industrielle Produktion von vorindustrieller Produktion? Industrielle Produktion bringt halbfertige Produkte zusammen und das große Organisationsproblem besteht darin, dass sie zur gleichen Zeit am richtigen Ort sind und wir inzwischen sozusagen von Lagerhaltung auf, ja letztlich werden die Dinge auf der Straße oder in Schiffen oder auf der Schiene gelagert oder in Flugzeugen und an einem bestimmten Ort zusammenkommen und dann auch noch koordiniert werden muss, dass die Produkte dann fertig sind, wenn Abnehmer dafür da sind, ne, damit die bloß nicht rumstehen, weil rumstehen kostet Geld. Und das ist ein schönes Bild für die moderne Gesellschaft, in der Unterschiedliches gleichzeitig passiert, dies aber so gut wie nicht koordiniert wird. In dieser Gesellschaft leben wir in einer Struktur, die weder zentral gesteuert wird, noch in irgendeiner Weise einen Gesamtplan enthält und trotzdem die Dinge irgendwie zusammenpassen müssen. Und das ist ja fast eine Beschreibung des technischen Systems, mit dem wir hier zu tun haben, in dem sozusagen in einem vibrierenden Geflecht permanent die Dinge koordiniert werden müssen und zwar in konkreten Gegenwarten. Und in dieser Gesellschaft ist es plausibel, dass Medientechniken auftauchen wie das mobile Internet. Also ich würde ganz andersrum sagen, es ist nicht das mobile Internet entstanden und dann hat sich die Gesellschaft dadurch verändert, sondern in dieser Gesellschaft ist es plausibel, dass wir in Echtzeit an Informationen kommen, die vorher als Informationen womöglich auch da gewesen wären, von denen wir aber gewusst haben müssten, dass wir in einer bestimmten Situation brauchen werden. Das ist der große Unterschied. Das mobile Internet versorgt uns sozusagen mit der latenten Möglichkeit, an Informationen zu kommen, über deren Bedarf wir vorher noch nichts wussten. Das wäre ein Punkt. Das zweite ist, was synchronisieren wir eigentlich? Wir synchronisieren natürlich die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft. Wenn Sie sich heute Organisationen, zum Beispiel Unternehmen, angucken, dann haben die Unternehmen das große Problem, dass sie so komplex sind, dass sie letztlich nicht mehr durch die Zentrale des Unternehmens gesteuert werden können und sozusagen das die mobilen Möglichkeiten aufeinander Bezug zu nehmen, der Ort sind, an dem die Organisation sich selber organisiert. Also Sie können zum Beispiel nicht mehr einfach Informationen auf einen Server stellen, ja, und die Leute das abrufen lassen, das wäre noch eine sehr einfache Möglichkeit. Viel interessanter ist, dass die Leute sich inzwischen selber die Informationen auf fremden Servern suchen und die zu den Informationen des eigenen Unternehmens werden. Das heißt, die Aktivität derer, die dieses mobile Internet benutzen, produziert eine Struktur, die vorher niemand kannte. Es wird aber noch schlimmer. Es wird nämlich insofern noch schlimmer, als hier es ja noch um Koordination und Synchronisation von Unterschiedlichem geht. Wenn ich daran denke, wie ich mit mir selber arbeite, dann synchronisiere ich mich selbst durch das mobile Internet, zum Beispiel durch Cloud Computing. Ich synchronisiere mich selbst, heißt, ich stelle mir selber Informationen in eine Cloud, also eine Cloud wäre sozusagen eine Metapher für einen Server, auf dem ich Informationen hinterlegen kann, die ich von unterschiedlichen Geräten an unterschiedlichen Orten wieder abrufen kann. Ich erinnere mich zum Beispiel selber mit Hilfe des Geräts, das ich jetzt da vorne liegen gelassen habe, dass ich morgen früh jemanden anrufen muss. Das heißt, diese Information geht in die Cloud und ich hole sie mir morgen auf einem anderen Gerät womöglich wieder. Nein, ich hole sie mir nicht wieder. Die Cloud erinnert mich daran, dass ich das tun muss. Und während ich hier rede, jetzt heute Abend vielleicht nicht, wenn das eine Tagesveranstaltung wäre, würde meine Sekretärin mir in die Cloud Dinge reingeschrieben haben, die ich dann auf dem Gerät sehe. Das heißt, man synchronisiert sich sogar selbst. So, warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das deshalb, man könnte sozusagen jetzt auch ästhetisch das noch weiterführen und noch schneller reden, um zu zeigen, wie schnell diese Gesellschaft tatsächlich ist. Wenn wir das sozusagen jetzt wieder zurücknehmen, was sagt das über diese Gesellschaft aus? Diese Gesellschaft ist tatsächlich eine, die diese Art von Synchronisation erfordert. Und meine Beispiele waren bis jetzt nur Beispiele aus dem beruflichen Leben. Wenn Sie sich heute eine Familie ansehen, dann ist die letztlich ohne mobile Kommunikationsmöglichkeiten kaum mehr denkbar. Mein Sohn, der ist 16 Jahre alt, kann sich nicht vorstellen, dass ich mal in eine Schule gegangen bin, in der meine Eltern mich nicht erreichen konnten. Ja? Und das ist ja etwas, was geradezu selbstverständlich geworden ist. Das heißt, die Erreichbarkeit produziert selbst wieder Koordinationsnotwendigkeiten. Also es ist keineswegs so, dass wir einen Pool von Koordinationsproblemen haben, der durch die Technik gelöst wird, sondern die Erreichbarkeit produziert selber wieder eine Form von Koordinationsnotwendigkeit, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, wir können während des Prozesses den Prozess selber verändern. Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens, um ein berufliches Beispiel zu nehmen, die waren früher, wenn sie außerhalb des Ladens waren, weg. Sie sind jetzt nie weg, obwohl sie physisch nicht anwesend sind. Das heißt, sie können permanent umgesteuert werden. Und dafür, und das soll der zentrale Gedanke sein, dafür brauchen wir neue Kompetenzen. Es ist ganz interessant, dass diese Medienrevolutionen fast immer naturwüchsig Wirkungen hatten. Und nach einiger Zeit wir Techniken entwickeln müssen, mit diesen Formen in einer angemessenen Weise umzugehen. Wenn wir jetzt sozusagen unsere beiden Professionen ein bisschen zusammendenken wollen, dann müsste man sagen, wir brauchen sowas wie soziale Ergonomie. Kann man sozusagen in die Techniken selbst Tools einbauen, die es ermöglichen, sie so einzusetzen, dass bestimmte Folgen, die Sie ja genannt haben, die Dinge werden zu schnell, zu viel Informationen und so weiter, womöglich technisch gelöst werden können, damit man mit diesen Geschichten angemessen umgehen kann. Ich glaube, dass es heute keinen prinzipiellen Unterschied mehr gibt, zwischen technischen Algorithmen und sozialen Algorithmen mit solchen Geschichten umzugehen. Einer meiner ersten Sätze war, Technik sei Kultur und der letzte heißt, Kultur ist in diesem Sinne Technik. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Professor Nasseh. Wir haben mindestens gelernt, dass wenn wir über die Gegenwart und die mediale Gegenwart reden wollen, nicht zu oft Luft holen dürfen. Das könnte gefährlich werden. Herr Nasseh, Sie haben gesagt, es gibt eine Phase, in der technische Veränderungen, die uns vielleicht vor ein paar Jahren noch verblüfft haben, naturwüchsig werden. So war Ihre Metapher. Deswegen möchte ich die erste Frage an Herrn Bungartz stellen. Es gibt ja eine in gewisser Weise ganz unterschiedliche Wahrnehmung der technischen Seite und der Nutzerseite neuer Medien. Die Nutzerseite hat den technischen Charakter immer weiter ausgeschaltet. Wir haben also bunte Oberflächen, intuitive Behandlungen von Geräten, die naturwüchsig werden sollen, die uns also so ins Blut übergehen wie das Autofahren und wir auch da nicht mehr nachdenken müssen, wie funktioniert eigentlich der Motor. Dagegen ist die Wahrnehmung des Technikers natürlich eine andere hinter der ganzen mobilen Infrastruktur und in diesen neuen Kommunikationsformen steckt natürlich am Ende doch eine riesige technische Apparatur mit gigantischen Servern, die irgendwo in Skandinavien gekühlt werden müssen, um unsere Datenmengen aufzunehmen und so weiter. Deswegen möchte ich Sie zunächst fragen, Herr Bungartz, wie empfinden Sie diese Metapher des Naturwüchsigen? Wie kommen da die Wissenschaften oder auch die Wahrnehmungen, was eigentlich mit dem mobilen Internet oder überhaupt mit dem Internet in unserer Gesellschaft sich verändert, zusammen? Diese verschiedenen Wahrnehmungen sozusagen hinter der Maschine und vor der Maschine.
Dass dieser Prozess, dass da die Technik ein bisschen verschwindet aus der Sichtbarkeit, ist eigentlich ein ganz normaler. Das hat angefangen mit dem Computer, das ist ein sehr technikorientiertes, ein sehr wissenschaftsnahes, ein Forschungsgerät war, auf dem haben hauptsächlich Wissenschaftler gearbeitet. Da möchte man natürlich wissen, was da drin vorgeht, da versteht man auch, was da drin vorgeht. Und insofern war da die Technik mit dem Gerät sehr eng verbandelt. Inzwischen sind diese Geräte sehr stark in den Consumer-Electronics-Bereich gewandert, könnte man sagen. Es sind zwar Computer, aber sie heißen nicht mehr so. Niemand würde ein Smartphone einen Computer nennen, niemand würde einen 7er BMW einen Computer nennen, obwohl es eigentlich ein Computer auf vier Rädern ist. Und da stellt sich natürlich etwas ein, dass wir das Gerät nur noch über die Oberfläche wahrnehmen und auch nicht mehr dieses Durchdringungsverständnis haben. Und da braucht einen auch gar nicht interessieren, was da drin passiert. Das ist eben wie bei einem Fernseher oder bei einem Auto auch. Ich glaube aber nicht, dass das zu einer Identitätskrise der Technik führt. Im Gegenteil, viele Konzerne setzen das ja ganz gezielt ein. Wenn sie mit Leuten, ich war im Frühjahr da, wenn sie mit Leuten bei Apple oder Google reden, dann verstehen die sich nicht als eine Computerfirma, die verstehen sich auch nicht als eine Hardware- oder eine Softwarefirma, sondern die verstehen sich als ein technologieorientiertes Lifestyle-Unternehmen. Und ich glaube, daran wird auch ganz klar sichtbar, dass da die Technik natürlich gebraucht wird, dass das alles Hochtechnologie ist und dass man da auch Leute braucht, die sich auskennen, aber dass das nicht mehr so in die Nutzung durchschlägt, wie das in den frühen Tagen eines Rechners, also hier in München zum Beispiel die Perm. Da konnte man einfach nichts damit tun, wenn man nicht wusste, was da innen drin genau vorgeht. Und wenn das bei einem Smartphone so wäre, könnte kaum einer telefonieren.
Herr Nasseh, trotzdem nehmen wir es ja so wahr, dass, wie Sie gesagt haben, das Internet naturwüchsiger wird. Die Geräte werden auch organischer, sie gehen mehr auf unsere körperlichen Fähigkeiten ein, wir arbeiten mit den Fingern. Ist es aus Ihrer Sicht soziologisch oder politisch ein Problem, dass wir diese Schwergängigkeit der Technik, die die Computer am Anfang hatten, nicht mehr empfinden. Also dass wir vergessen, welche technische und ja auch organisatorische Infrastruktur dahinter steckt? Oder sehen Sie das eher als ungefährlich an?
Wenn das erste Telefon in einem Dorf da war und es klingelte, da kam das ganze Dorf zusammen, oh, es klingelt, unglaublich. Und dann geht jemand ran und sagt dann irgendwas hinein. Das ist etwas ganz Besonderes und heute macht es gar keinen Unterschied, ob sozusagen die Anwesenheit und Abwesenheit von jemandem am Telefon oder in der konkreten Interaktion ist. Einem der Erfinder des Automobils wird nachgesagt, er habe behauptet, dass das Automobil sich deshalb nicht durchsetzen werde, weil nicht genug Chauffeure da seien. Das wäre ja der Hinweis, nicht genug Leute, die mit dieser komplexen Technik umgehen können. Also heute können sogar Soziologen Auto fahren. Und es ist sozusagen sehr spannend, dass wir das bei allen neuen Techniken sehen können. Und ich würde nochmal verstärken, was Sie gerade gesagt haben. Also es ist nicht nur so, dass der technische Hintergrund unsichtbarer wird, sondern letztlich auch der soziale Hintergrund unsichtbarer wird. Also das mobile Telefon in einem Auto, das war schon unglaublich teuer, als es erfunden wurde, teurer als die Automobile, in die das reingebaut war, war etwas unglaublich Besonderes. Heute sind Autos, wenn man sie neu kauft, selber tatsächlich nicht nur Computer, sondern sogar mobile Internetgeräte, weil sie also selbst mit einer SIM-Karte ausgestattet werden, damit sie sich überhaupt in diesem Straßenverkehr zurechtfinden. Und das merken wir nicht, und zwar deshalb nicht, weil wir uns an diese Techniken letztlich gewöhnt haben. Ich glaube, das ist etwa ein ganz normaler Vorgang. Denken Sie daran, was das Buch in einer Gesellschaft bedeutet hat, in der nur relativ wenige Leute lesen konnten. Das Buch in einer Gesellschaft, in der alle lesen können, ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Inzwischen werden wir eine Gesellschaft, in der wir das Lesen verlernen. Das ist sozusagen eine der ersten Formen einer Medienrevolution, wo diese Dinge verschwinden. Also ohne jetzt Publikumsbeschimpfung zu machen, sind so viele jüngere Studierende ja auch nicht da, aber ein paar. Es ist nicht mehr zumutbar, Leuten heute in einer Woche 200 Seiten zum Lesen zu geben. Das ist, obwohl ich noch so jung bin, in meiner Studienzeit durchaus denkbar gewesen. Das ist eine Kulturtechnik, die etwas sozusagen mit der Materialität zu tun hat, mit der Materialität, dass die Medien, mit denen wir jetzt zu tun haben, womöglich 3 oder 4 Seiten eher nahelegen. Das hängt mit dem Bildschirm zusammen. Das hängt damit zusammen, dass wir, wenn wir selbst nicht im Hypertext lesen, wir uns selber Hypertexte produzieren, weil wir uns immer in Zusammenhängen bewegen. Und das ist eigentlich das Interessante, dass Gesellschaften eine ganz merkwürdige Form haben, sich an neue Formen zu gewöhnen. Also solche Medien haben sich dann durchgesetzt, wenn sie unsichtbar geworden sind. Also unsichtbar heißt nicht, dass sie weg sind, sondern dass sie ganz ähnlich wie das, was Sie gerade für die Technik beschrieben haben, auch kulturell und sozial nichts Besonderes mehr sind. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in Entwicklungsländern wie selbstverständlich mit dem Handy gearbeitet wird, aus dem technischen Grund, weil das Handynetz viel billiger zu produzieren ist oder zu unterhalten ist als ein Kabelnetz oder ein Festnetz, dann wird man da womöglich sagen, oh, das ist aber komisch, dass es das da gibt. Und wenn man dann sieht, warum es das so ist und warum es selbstverständlich wird, dann wird man feststellen, dass diese Techniken immer in der Kultur funktionieren müssen. Und deshalb ist es auch sehr bezeichnend eigentlich, dass Sie die Frage, und das ist auch, wie unsere Veranstaltung heute heißt, im Hinblick auf Problem oder Lösung, gut oder schlecht, diskutieren, weil das kann man letztlich gar nicht beantworten. Die Lösungen sind oft das Problem und die Probleme sind oft die Lösung. Ich habe das ja versucht zu sagen, dass wir das Grundproblem der Synchronisation haben und deshalb so eine komische Technik, die für was ganz anderes erfunden worden ist, sich auf einmal durchgesetzt hat. Die Techniker, das ist jetzt kein Satz gegen die Techniker, ja, sondern die Erfinder erfinden Dinge und wissen bisweilen gar nicht, welche Probleme sie damit lösen. Das ist doch das Spannende. Der Erfinder der Dampfmaschine, der wollte nicht sozusagen die Mobilität der Gesellschaft erhöhen, aber er hat es getan. Ja? Und das ist eigentlich das Interessante. Und die Leute, die den Computer erfunden haben, wollten Rechenprobleme lösen. Was haben sie für Probleme gelöst? Probleme, die noch gar nicht da waren.
Also sie haben die Rechenprobleme zumindest anteilig schon auch gelöst. Aber die Normalität und die Unsichtbarkeit wirft natürlich schon auch Probleme auf. Zum Beispiel, wenn sie kein Gespür dafür haben, wo kommt die Information eigentlich her? Wer hat die eingestellt, dann wird natürlich eine Bewertung sehr schwierig. Also wir sehen das bei den studentischen Arbeiten immer, zumindest die Einleitungsteile zu Bachelorarbeiten sind eigentlich kanonisch irgendwo zusammengeschrieben, so der chinesischen Tradition folgend. Wenn ich von jemandem abschreibe, ist das ja die höchste Art der Ehrerbietung.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich ja sehr bewegt. Ja.
Und wenn man dann fragt, wo hast du das her? Ja, das habe ich aus dem Internet. Ja, stimmt das? Ja, natürlich, es kommt doch aus dem Internet. Also das ist, denke ich, ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wo Normalität und Unsichtbarkeit gefährlich ist, sicherlich bei der Thema Sicherheit. Dass man überhaupt nicht darüber im Klaren wird, welche Informationen, Daten man jetzt da von sich wo überhaupt preisgibt. Das kommt dann immer wieder wie so ein kleiner Vulkanausbruch. in so singulären Hotspots zum Vorschein, wenn wieder irgendwo so eine Facebook-Party mit 15.000 Leuten ist, wo dann alle furchtbar überrascht sind, wie viele Leute jetzt alle herkommen. Da sieht man dann, dass die Unsichtbarkeit der Technologie und was da so alles passiert, schon auch Probleme mit sich bringt, die man technisch, aber die man natürlich auch gesellschaftlich angehen muss.
Wenn man sich etwa vorstellt, was das Radio mal produziert hat. Das Radio sieht so aus, als würde es Informationen vermitteln. Aber das Radio produziert eine Welt. Also die Nazis haben letztlich eine perfekte Medienstrategie mit dem Radio gemacht. Und zwar sowohl technisch als auch kulturell, muss man sagen. Das war wirklich genial gemacht. Und zwar genial in dem Sinne, dass man sozusagen in den Medium genau das simulieren konnte, was Sie auch gerade angesprochen haben. Wer heute über Facebook redet, die Leute wissen überhaupt nicht, warum Facebook überhaupt angeboten wird. Das ist ja kostenlos und man fragt sich auch kaum, warum kann das eigentlich kostenlos sein, wo das eine riesen Infrastruktur ist. Das Geschäftsmodell dahinter ist letztlich unbekannt. Wiederum die Analogie dazu, die Anfänge des Fernsehens war eine riesige Diskussion über die Frage, ob das ein Manipulationsorgan oder ein Aufklärungsorgan ist. Und das hängt immer mit der Frage von Vertrauen zusammen. Also das Vertrauen hängt bei den Medien sozusagen daran, dass wir auch bei der Mediennutzung im Internet zurzeit sehr schön sehen können, dass die Leute vor allem gedrucktem Vertrauen. Also das Spannende ist die Medienstrategie der großen Verlagshäuser im Internet. Also die meistgelesene Seite in Deutschland ist Spiegel Online. Und zwar deshalb, weil, also süddeutsche.de ist auch ganz oben dabei, aber ist Spiegel Online. Und zwar deshalb, weil das so ähnlich aussieht wie der Spiegel, aber doch anders ist, also mit anderen Taktungen, mit anderen Zeiten, mit einer völlig anderen Textsorte. Das merkt man erst, wenn man genau hinguckt, wie man sich an so kurze Texte gewöhnt und glaubt, dass sie lang sind, weil man sie auf einem anderen Medium liest und sie anders angeboten werden. Aber das schafft Vertrauen, weil es entsprechend aussieht. Das E-Book hat noch nicht so funktioniert, obwohl es wie ein Buch aussieht. In den USA schon. Also da werden inzwischen mehr E-Books als Papierbücher verkauft. Das hängt an Ästhetiken. Und das ist ja das Spannende, wenn Sie sagen, dass diese Medienunternehmen, also zum Beispiel wie Apple oder Google letztlich Lifestyle-Unternehmen sind, dann müssen wir uns ja klar machen, dass wir nicht mehr in einem Versorgungskapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern in einem Konsumkapitalismus des 21. Jahrhunderts leben, in dem wir ja auch keine Autos kaufen, die fahren sollen, sondern die etwas bedeuten. Bis vor kurzem konnte man einen Ford Mondeo kaufen, der war doppelt so teuer, weil man oben eine Jaguar-Karosserie drauf gemacht hat, bis die Inder das gekauft haben. Und das ist sozusagen spannend zu sehen, dass wir ja diese ästhetischen Formen letztlich kaufen. Und ich glaube, dass die Durchsetzung von Medien immer an diesen Ästhetiken hingen. Der Raum, in dem wir die Vorbesprechung hatten, hier in der altehrwürdigen Akademie der Wissenschaften, lebt vor allem davon, dass da Folianten stehen, die wahrscheinlich kaum jemand in die Hand nimmt. Und sie müssen aber da stehen, sonst wäre der Raum nicht dieser Raum. Und das Spannende ist, dass das ästhetisch überzeugt und weniger von der Sache her. Und ich glaube, wenn man sich so an diese Sache herannähert, dann wird man die Gefahren und die Chancen womöglich anders beurteilen, als zu sagen, es liegt an der Technik oder nicht an der Technik. Ich glaube, an der Technik liegt da ganz, ganz wenig nur.
Also ich wollte jetzt nicht so verstanden werden, dass ich hier den Anwalt der übermäßigen Moralisierung spiele. Das ist natürlich auch die übliche Technik der Medien, immer Kontraste zu setzen, um die Leute zum Reden zu bringen. Bevor wir auf die Punkte, die hier gerade angesprochen wurden, also die andere Seite, Sicherheitsfragen und, was Sie gerade gesagt haben, vor allem Veränderungen von Kulturtechniken, kann man sagen. Bevor wir darauf eingehen, will ich noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten zu etwas, was Sie beide angesprochen haben, nämlich ausgehend von der These, wir gewöhnen uns schnell daran, es wird naturwüchsig, klang bei beiden eine Art Demokratisierung an. Also auch erstmal neutral gesagt. Demokratisierung in dem Sinne, dass spezielle Zugänge, aufwendige Techniken jedem zur Verfügung stehen. Jedem ist natürlich übertrieben. Es gibt auch soziale Unterschiede in der Nutzung der neuen Medien. Aber es ist auf jeden Fall weit in die Gesellschaft hinein verwendbar. Und die Beispiele, die Sie gebracht haben, ist einmal, dass das Autotelefon kein Luxusprodukt mehr ist. Und Sie haben, Herr Bungertz, davon geredet, dass die Vorzimmerdame verschwindet und dass Sie alles selber machen müssen. Und in diesem Spannungsfeld möchte ich die Referenten gerne nochmal auffordern, zu schildern, also ohne unbedingt gleich zu moralisieren und zu bewerten, aber in der Beschreibung mal herauszuarbeiten, was sind die Folgen einer solchen Demokratisierung? Denn in der Gesellschaft wird das zweiseitig diskutiert. Also es gibt begeisterte Befreiungstheologien sozusagen des Internets, die also sagen, durch das Medium demokratisiert sich alles, ganz neue Zugänge und so weiter, und die paar bösen Konzerne, die dahinter stecken, ist egal, es wird uns alle glücklich machen. Es gibt aber auch, und das klang ein bisschen hier auch schon an, so Entfremdungsängste. Also wenn wir alles selber machen müssen, immer erreichbar sind, und Sie haben angespielt auf die Gewerkschaften, die darauf achten, dass irgendwie nachts das der Chef nicht mehr anrufen kann und so. Also es gibt auch Ängste der sozusagen Instrumentalisierung von Menschen durch die Verwendung von Maschinen. Und wie stellt sich das dar? Haben wir das schon verarbeitet? Nach, wie gesagt, erst ein paar Jahren mobilem Internet. Vielleicht fangen Sie an, Herr Bungartz.
Also ich würde da nochmal gerne auf die eine Trennung, die ich am Anfang erwähnt habe, eingehen, nämlich zwischen dem, was Information ist und dem, was Kommunikation ist. Ich glaube, dem, was Information betrifft, da ist die durchgehend positiv zu sehen. Sie haben einen leichteren Zugang zu Informationen, was natürlich auch bedeutet, dass Sie damit umgehen können müssen. Ein bisschen problematisch ist sicherlich die Beitragskultur, also zum Beispiel Stichwort Wikipedia, wo sicherlich die Möglichkeiten, selber zu einem Thema beizutragen, auch zu abstrusen Exzessen führen. Also George Washington hat sich, glaube ich, 3 Wochen lang bei Wikipedia als erster Pinguin Amerikas gehalten, bis dann mal einer kam und das eben sozusagen korrigiert hat. Also in diesem Informationsbereich wird man damit umgehen lernen, hat schon damit gelernt, damit umzugehen. Da würde ich keine großen Probleme irgendwo sehen. Ein bisschen nachdenklicher finde ich wirklich diesen Kommunikationsbereich. Wenn dieses ständig erreichbar, dieses Glauben, ständig erreichbar sein zu müssen, da gibt es ja dann auch ja, also fast schon Krankheitsszenarien. Wenn man dann mal abgeschaltet ist oder irgendwo anders ist und man hat plötzlich nur noch 2 E-Mails pro Stunde, dann glaubt man schon, irgendwas ganz Schlimmes sei passiert, bin ich zurückgetreten worden oder so. Da ist es, glaube ich, sicherlich so, dass diese Demokratisierung, ist ja vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber dieses starke Verbreiten, es ist immer da, dass das schon Seiteneffekte hat, die ein bisschen über den Seiteneffekt hinausgehen, die also an manchen Stellen dann wirklich bedenkliche Züge haben. In Opernsälen da irgendwie spezielle Sender angebracht werden, damit die Handys nicht funktionieren können. Also sowas ist doch eigentlich aberwitzig, dass es also sowas wirklich braucht. Aber das ist, glaube ich, der Kommunikationsteil, denn den Informationsteil, den finde ich eigentlich prima. Und ich würde da auch ein bisschen Ihrer Generalisierung vom Anfang widersprechen, dass das alles Bedarfe sind, von denen wir am Anfang noch nichts wussten. Es gibt ganz viele der Art Bedarfe, von denen ich vorher noch nicht wusste, dass ich sie habe und die ich eigentlich jetzt auch nicht habe. Ich weiß nur nicht, dass ich sie nicht habe. Ich rede mir ein, ich hätte sie. Aber es gibt auch Bedarfe, die habe ich früher schon gewusst. Ich stand schon mal immer wieder irgendwo und hätte jetzt gern irgendjemand gehabt oder irgendetwas gehabt, das mir ein paar Fragen dazu beantwortet. Und das hatte ich früher nicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Also insofern würde ich Ihre Frage da ein bisschen beantworten mit I und K getrennt. Bei I eigentlich eher ein positives Bild, bei K schon auch ein bisschen bedenkensehend.
Herr Nassi, sehen Sie das auch so, dass man Information und Kommunikation in dieser Weise trennen kann in dem heutigen Szenario?
Also ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Unterscheidung. Natürlich gibt es da starke Überschneidungen, das ist klar, aber das finde ich sehr hilfreich. Ich finde interessant, dass der Begriff der Demokratisierung auftaucht. Zunächst haben wir es ja damit zu tun, dass wir es mit einem, also wenn man von der anderen Seite sieht, das Internet schwerer zu kontrollieren ist. Also wenn Sie heute einen Putsch machen, dann werden Sie anders als früher nicht als erstes die Schwerindustrie verstaatlichen, schon weil sie nicht mehr da ist, sondern das Internet abstellen oder kontrollieren wollen. Und das ist eigentlich eine interessante Geschichte, dass sozusagen diese, wenn man jetzt die große Begriffe nimmt, Demokratisierung oder Freiheit, man könnte zumindest nennen, die Unmöglichkeit, Kommunikationsströme so einfach zu kontrollieren, durch das Internet schon sehr, sehr gewachsen ist. Und wir haben das ja auch erlebt, also in den Ereignissen, die in Nordafrika stattgefunden haben, in vielem, was im Iran stattgefunden hat. In China wird das wahrscheinlich ganz ähnlich auch sein, zum Teil durch das Internet bekommen haben. Also das heißt dadurch, dass Sender und Empfänger eben nicht mehr so eindeutig zu identifizieren sind und wir vor allem keine zentralen Sender mehr. Wir haben die natürlich nach wie vor, aber nicht mehr nur diese zentralen Sender haben. Also etwas, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, dass nicht nur das Mobile und das Stationäre sich verändert hat, sondern auch Download- und Upload-Techniken sich verändert haben. Also wir sind selber inzwischen Anbieter von solchen Geschichten. Auch Privatpersonen sind Anbieter, was im Übrigen sehr problematisch ist, wenn junge Leute Informationen ins Internet stellen, für die sie eben noch keine Kulturtechniken haben. Und im Internet geht interessanterweise nichts verloren, weil die Dinge einfach wandern und auf anderen Servern liegen. Man kann sie nicht mehr löschen. Man kann sozusagen dieses Positive, dass man es nicht kontrollieren kann, hat den negativen Effekt, dass man auch Dinge nicht mehr los wird, die man im Internet mal hatte. Also was in der Süddeutschen Zeitung vor 30 Jahren stand, ist in den Archiven drin, aber das findet man nur, wenn man es direkt sucht. Diese Dinge findet man auch, wenn man es nicht sucht, womöglich. Das wären bei diesem Informationsaspekt tatsächlich auch problematische Geschichten, aber wir müssen sozusagen darauf warten, dass sich Routinen einspielen, so ähnlich wie das in der Kommunikation ja auch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Erreichbarkeit wirklich so das Problem ist, also das Problem dieser Techniken ist. Die Erreichbarkeit hängt natürlich zusammen mit einer völlig neuen Lebensform. Also wir haben uns vor kurzem bürgerliche Gesellschaften noch vorgestellt als Gesellschaften, in denen die Menschen 8 Stunden in der Gesellschaft waren und dann nach Hause gegangen sind und ihre Exklusionsindividualität gefeiert haben und der Protestant abends sogar noch in sein Tagebuch geschrieben hat. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Der Katholik nicht. Und also und so einfach ist die Welt natürlich nicht mehr. Also wir sind auch im privaten Bereich inzwischen sehr stark darauf angewiesen, an Informationen zu kommen, die nicht mehr einfach über Tradition und Routine sich verselbstständigen. Ich finde es unheimlich spannend zu sehen, welche Bedeutung das Internet für die ältere Generation haben kann. Also wo man sich also jetzt fragt, Leute, die tatsächlich nicht mobil sind, also ne, dafür ist es nicht erfunden worden, aber die nicht mobil sind, welche Form von Mobilität können wir damit herstellen? Also ich will damit nur sagen, wie alle Kulturtechniken braucht es auch hier eine gewisse Zeit, um zu Routinen zu kommen, die selbst wiederum zum Problem werden können. Also wenn Sie erlauben, dass ich da ein bisschen aushole, wenn Sie sich angucken, wie man sich in den 60er Jahren moderne Großstädte vorgestellt hat, dann waren das Großstädte, die sich an das Automobil angepasst haben. Heute denken die Techniker darüber nach, wie man das Automobil an die Städte anpassen kann. Das ist sozusagen sehr interessant eigentlich, das hängt nicht nur mit der Größe zusammen, sondern hängt mit Ästhetiken zusammen, das hängt mit Schadstoffausstoß zusammen, das hängt mit Alltagsroutinen zusammen. Deshalb ist es auch so schade, dass wir von unterschiedlichen Universitäten letztlich kommen, weil diese Unterscheidung eigentlich nicht mehr plausibel ist. Ne? Es ist nicht mehr nur so, dass diese Unternehmen Lifestyle-Unternehmen sind, sondern dass wir immer mehr wissen, dass die Techniken tatsächlich Kulturtechniken sind. Und vielleicht müssten tatsächlich auch Techniker hier, Technologen, Erfinder, Informatiker viel selbstbewusster bisweilen auftreten und sagen, wir lösen keineswegs nur technische Probleme. Und meine Erfahrung mit Informatikern, also wir haben uns heute erst kennengelernt, aber ich kenne auch ein paar andere, ist, dass die ja keineswegs nur technische Probleme lösen wollen, sondern ziemlich genau wissen, in welchen kulturellen Kontexten diese Geschichten eigentlich funktionieren. Sie ja inzwischen Soziologen sind, wenn man an Algorithmen denkt, sich zu fragen, also welche Selektionen bestimmte Techniken eigentlich in Software selber vornehmen, um genau die Algorithmen anzubieten, die man in bestimmten Zusammenhängen braucht. Ja? Also dafür muss man ja ein Wissen über die Kultur haben, in der genau das stattfindet. Und insofern ist vielleicht die Internetrevolution und das Mobile ist sozusagen ja nur ein Enhancement des Ganzen noch, auch ein Hinweis darauf, dass das eben nicht mehr von den eindeutigen Disziplinen produziert wird, von denen wir mal gedacht haben, dass es so sei.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass es Zeit braucht, um zur Routine zu werden. Da ist eben die Frage, ob in dem Bereich diese Zeit da ist.
Das stimmt.
Denn also ich habe eigentlich die letzten 20 Jahre jetzt in dem Bereich so eine Sättigungsphase, wo irgendwas zur Routine geworden wäre, nicht erlebt. Ganz einfaches Beispiel, dass viele Leute ja typischerweise jammern, dass jetzt, wenn sie gerade angefangen haben, ihren aktuellen Computer, ihr aktuelles Telefon einigermaßen zu verstehen, dann kommt das Neue. Und dann geht das Debakel wieder los. Und es ist eben nicht nur jetzt das Modell von vorher mit noch einem X hinten dran, sondern es sieht dann eben sehr oft ziemlich anders aus. Die Umstellung von den normalen, in Anführungszeichen, Handys zu den Smartphones war schon eine gewöhnungsbedürftige mit den ganzen Oberflächen. Jetzt haben wir die eine Zeit lang, aber da wird die nächste gut durchs Dorf gejagt werden, auch in nicht allzu ferner Zeit. Also insofern...
Ist das nicht sozusagen auch eine generationelle Sache? Also werden nicht die Dinge eigentlich einfacher und nicht schwieriger? Also Sie stellen jetzt so dieses dar, ich kenne das auch aus meiner Generation, erst recht der Generation meiner Eltern, da kommt der neue Apparat und das muss ich mir alles genau angucken und so. Die jüngere Generation reagiert ja gar nicht so auf die Apparate. Die können in 2 Minuten damit umgehen.
Grafische Benutzeroberflächen, das war ja der Grund, warum die eingeführt worden sind. Sie sind natürlich intuitiver nutzbar. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich einfacher ist. Sie kommen da spielerischer hin, Sie müssen keine Gebrauchsanleitung mehr lesen. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt, warum Leute, die das nicht gewohnt sind, verzweifelt davor stehen, weil die gewöhnt sind, eine Gebrauchsanleitung zu lesen. Die gibt es bei solchen Teilen nicht mehr. Sondern man fängt halt einfach an und drückt auf den Knopf, auf dem Start steht und dann geht es weiter. Aber ob das wirklich einfacher ist in dem Sinne von, wenn Sie die ganzen Funktionalitäten sehen, wenn Sie die Wege zu den ganzen Funktionalitäten sehen und sich das erarbeiten, völlig klar, dass Kinder das spielerisch lernen. Aber ich bin da nicht so ganz der Meinung, dass das wirklich einfacher ist. Der Zugang ist ein einfacherer, aber die Komplexität ist da. Und es gibt auch bei den Apple-Fetischisten, wenn man mal mit denen redet, natürlich durchaus auch nachdenklichere Töne, die also nicht nur so sind, dass alles besser ist.
Aber liegt das nicht möglicherweise daran, dass Sie als Techniker viel zu viel verstehen wollen, was so dahinter steht?
Also jetzt haben Sie sich gerettet, weil Sie gesagt haben, verstehen wollen. Wenn Sie gesagt hätten, verstehen, hätte ich gesagt, nein. Verstehen wollen kann sein, ja.
Also wenn ich meinem Vater Computerprobleme erklären soll, dann sitzt er davor, er geht mit vielen Dingen intuitiv wunderbar um, wir sind eine verstreute Familie, er e-mailt, er ist ziemlich weit. Ja. Aber wenn was Neues eingerichtet werden soll, von dem auch ich nur eine halbe Ahnung habe, auch nur eine operativ so mitgelernte und keine technische, ich bin überhaupt kein Techniker, sitzt er vor dem Computer und fragt bei allen neuen Sachen, die irgendwie aufscheinen, was ist das, wozu brauche ich das? Da unten ist noch, da blinkt was, was heißt das? Und dann muss ich immer sagen, Entschuldigung, keine Ahnung, ich weiß, wie die drei Hauptfunktionen funktionieren, da ist das Internet, da ist E-Mail und dann leg doch los, ja? Du musst nicht alles verstehen. Also das meine ich so, dass sozusagen vielleicht der intuitive Zugang wahrscheinlich bald unvermeidlich ist und dass möglicherweise Sie als Techniker sich da so ein bisschen ähnlich verhalten wie mein Vater, kann das sein?
Ich kenne jetzt... Dazu müsste ich Ihren Vater kennen, aber.
Er hat auch.
Aber, also, ja, es ist sicherlich so, dass, wenn man das Gerät verstehen glaubt oder verstehen will, dass man da anders rangeht. Ich will ja auch nichts gegen den intuitiven Zugang sagen. Ich glaube nur, dass die Ansicht, dass der intuitive Zugang per se einfacher wäre, ich glaube, dass das ein bisschen zu oberflächlich ist.
Also oberflächlich im buchstäblichen Sinne.
Ich würde gerne nochmal diesen Generationenaspekt aufnehmen und ich glaube nicht, dass es nur mit intuitivem oder mit hoher Komplexität zu tun hat, sondern wir wissen auch aus der Forschung über das Lesen, dass das Lesen nichts Rezeptives ist, sondern sehr aktiv stattfindet. Ne? Also Lesen ist etwas, was der Leser tut. Nicht der Autor produziert nicht das Lesen, sondern der Leser produziert das Lesen. Und so ähnlich ist es hier auch. Und ich glaube, dass es in der jüngeren Generation, wenn Sie jetzt mit Ihrem Vater kommen, konnte ich mit meinem Sohn, das ist schon so, und also das ist sozusagen Primärerfahrung, aber dazu gibt es auch Untersuchungen, dass es nicht nur intuitiv ist, weil die Leute daran gewöhnt sind, sondern das Denken in Menüs, gerade in den grafischen Benutzeroberflächen, ist ein anderes Denken. Es ist nicht so linear. Es ist kein Text. Also es ist sozusagen, wie man ja auch lernen muss, Bücher nicht linear zu lesen. Das ist für viele
besonders Leute, als Wissenschaftler.
Besonders als Wissenschaftler. Also der ungeübte Student im ersten Semester denkt, er hat das Buch erst begriffen, wenn er das von Anfang bis Ende ganz durchgelesen hat. Tut er natürlich nicht. Geht ja auch gar nicht. Wir lesen auch keine Bücher von Anfang bis Ende durch, sondern wir suchen uns einen Weg dadurch. Aber immer noch in einer Art ästhetischer Linearität. Die Benutzeroberflächen als Menüs gehen davon aus, dass dahinter immer etwas ist. Und das muss man ästhetisch erstmal klar haben, um damit entsprechend umgehen zu können. Insofern glaube ich schon, dass in der jüngeren Generation Routinen da sind und das Neue gar nicht so neu erscheint, wie für Leute, die solch ein Ding wie eine Papierrealität tatsächlich ansehen. Und insofern, natürlich, die Dinge sind viel schneller geworden, aber prinzipiell ist es ein anderer Zugang zu zweidimensionalen Räumen. Diese zweidimensionalen Räume des Textes ist etwas anderes als der zweidimensionale Raum des Fernsehers. Und nochmal was anderes als der zweidimensionale Raum sozusagen eines Bildschirms, auf dem eine Menüsteuerung stattfindet. Und das mit den Gebrauchsanweisungen, das ist ja interessant, dass man die durchaus lesen kann, aber erst, wenn man das Menü dafür gefunden hat. Also das ist ja da drin und das ist eigentlich fast eine schöne ästhetische Metapher dafür, dass man sozusagen drin sein muss, um mit den Dingen entsprechend umgehen zu können und auch die Betriebsanleitung nicht mehr von vorne nach hinten gelesen werden kann. Gut, die hat man noch nie so gelesen, aber man hätte es tun können, sondern man muss sozusagen die Logik der Menüs verstehen, um zu dem Problem zu kommen, um das es geht. Ein anderes Beispiel ist die Frage, wie findet man eigentlich etwas? Also mit Tags umzugehen oder mit Suchworten umzugehen, das setzt eine völlig andere Idee letztlich von Fragen voraus, als die Fragen, die wir natürlichen Personen stellen. Und das sind die Routinen, die, glaube ich, schon da sind und bei denen man auch durchaus mit Kompetenz weiterkommt. Also wenn Sie so in die Schulen reingucken, das ist jetzt bei mir tatsächlich Primärerfahrung, ist es schon sehr erstaunlich, wie wenig die Lehrpersonen zum Teil über das Zeug wissen und wie viel die Jugendlichen wissen. aber die sozusagen natürlich angeleitet werden müssen, mit diesem Wissen und diesen Informationen entsprechend auch umzugehen. Ich glaube, wir brauchen davon tatsächlich viel, viel mehr festzustellen, dass es dort um Kompetenzen geht. Welche Kompetenzen das sind, darüber müssen die Fachleute nachdenken, aber dass man überhaupt Kompetenzen braucht, um damit umzugehen, das scheint mir schon sehr, sehr wichtig zu sein.
Meine Damen und Herren, in diesem analogen Format einer Podiumsdiskussion sind die Rede- und Kommunikationszeiten begrenzt. Im Unterschied zu den Welten, die wir hier heute Abend diskutiert haben. Wir haben uns noch nicht komplett selbst synchronisiert. Dazu bräuchten wir vielleicht noch ein paar Stunden. Die haben wir aber nicht. Ich hoffe trotzdem, dass wir einige wichtige Aspekte zur ersten Ordnung dieser komplizierten neuen Welt angesprochen haben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen, wenn wir auf das Thema Always On, immer online blicken, eine tröstliche Meldung mitteilen. Es gibt neuerdings ein Programm, das man sich im Internet runterladen kann. Es hat den Namen Freedom, Freiheit. Mit diesem Programm kann man ganz schnell einschalten, für wie viele Stunden der Computer die internetfähigen Programme blockiert. Man stellt also ein, 3 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden, bleibt am selben Computer, aber das Internet funktioniert nicht. Und dieses schöne Programm namens Freedom können Sie sich im Internet für $10 im Jahr herunterladen. Und bedeutende amerikanische und englische Schriftsteller haben schon bekannt, dass sie dieses Programm als ihre einzige Rettung ansehen, um überhaupt noch ihre Bücher fertig schreiben zu können. Wenn sie irgendwie einerseits den Computer nutzen wollen, andererseits eben mit Hilfe des Internets ihnen kurz ausschalten wollen, da gibt es also neuerdings die Lösung.
Always On, das mobile Internet als Vision und Albtraum. Wir sendeten eine Diskussion aus der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vom 11. Januar. Ihre Meinungen tauschten aus der Informatiker Hans-Joachim Bungertz und der Soziologe Armin Nasehi. Die Gesprächsleitung hatte Johann Schlömann von der Süddeutschen Zeitung.